Ja, so Hochzeits-, Heiratsanträge, gell? Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen im Programm. Das Thema von heute ist der Hochzeitsantrag. Der Hochzeitsantrag. Ich habe ja selber mal vor einer gewissen Zeit auch einen Hochzeitsantrag gemacht. Das war so circa vor 10 Jahren. Und Dunja und ich, wir haben dort das Gespräch gehabt. Ich bin übrigens der Micha Wüthrich, für die, die zum ersten Mal heute da sind. Schön, sind ihr da. Darf ich noch vorstellen für die, die mich nicht kennen? Ich bin einer der Pastoren hier und es ist eine riesige Freude und ein Privileg, heute zu predigen. Genau. Hochzeitsantrag. Ich habe selber einen gemacht vor ca. 10 Jahren. Und Dunja und ich, wir haben heute das Gespräch gehabt, gell? Wir haben miteinander geredet, wie es unsere Zukunft so aussehen soll. Und wir haben uns die Frage gestellt, hey, wollen wir mal heiraten? Und wir haben dann gedacht, okay, wir nehmen uns beide Zeit und wir möchten wirklich darüber nachdenken, wir möchten unsere Zeit rausnehmen zum Beten. Und dann haben wir uns wieder getroffen und haben beide gemerkt, ja, wir werden heiraten. Gott gibt das Segen dazu, das ist eine gute Idee. Okay. Ab dem Moment habe ich gewusst, jetzt läuft die Uhr, oder? Weil Hochzeitsanträge sind ja die Erwartung, oder? Das ist ja die romantische Lawine, die kommen soll und die Frau von den Füßen fegen, oder? Wo einfach der bombastische Moment muss sein. Und es soll ja eine Überraschung sein. Also, ab dem Moment, wenn ich dann irgendwann so in 3 Wochen oder so komme und sage, hey Dunja, ich habe eine Überraschung für dich, dann wird sie ja sofort an einen Hochzeitsantrag denken. Darum habe ich gewusst, okay, die Zeit läuft, ich muss das jetzt organisieren. Und ich bin noch in der gleichen Woche ins Migros gegangen und habe in der Migros alle Schwimmkerzen gekauft, die es gegeben hat. Alle Schwimmkerzen, weil ich habe nämlich die Idee gehabt. Wir haben ja gar nicht so unendlich wie dem Theater auch so einen Ort gehabt. Und zwar ist das im eigenen Zwettig, da hinten gibt es so einen Teich. Und meine Vorstellung war, okay, meine romantische Lawine wird sein, stellt euch das vor, der Teich am Abend gefüllt mit Schwimmkerzen. Den ganzen Teich mit Schwimmkerzen. Ich habe sogar noch aus gewissen Kerzen habe ich mit Draht das Herz zusammengeformt, oder? Dass nachher in dem Teich voll Schwimmkerzen noch das Herz drin ist, oder? Das war nicht alles. Ich habe sogar noch alle Rosen gekauft, die sie in der Migros hatte. Alle gekauft, alles bereit gemacht. Und bin im Manor gegangen und habe einen Ring gekauft für ganze 50 Franken. Echt Silber, dort habe ich mich nicht lumpen lassen, oder? Und. Genau. Übrigens, ich habe es fertig gebracht, beide Verlobungsringe zu verlieren. Nicht nur meinen eigenen, auch den Dunja. Ehren habe ich verloren im Meer. Genau. Wer kann das für sich behaupten? Also 2. Hast du auch beide verloren? Nicht schlecht. Der Hochzeitsring, den habe ich noch. Den habe ich dafür noch, gell? Genau. Hey, für ganze 50 Franken habe ich mein Budget strapaziert und einen Silberring gekauft. 2 Silberringe. Und Champagner organisiert, Fackeln gekauft und wirklich den. Das romantische Setting mir überlegt, wo das sein soll. Jetzt, es soll ja eine Überraschung sein, gell? Also ich wollte ja mit der Dunja dort herlaufen und dann, aha, schau auch da die schöne Situation, oder? Und dann wird sie gerade verstehen, dass das ein Heiratsantrag ist und ihr Herz wird schmelzen und sie wird ganz sicher ja sagen. Auf jeden Fall habe ich in dem Fall einen Gehilfe gebraucht, wo das alles vorbereiten kann, dass in dem Moment, wenn wir um die Ecke kommen, dass dann alles genau perfekt ist. Ich habe meinen guten Freund Boris Wittmer gefragt, ob er das ganze Material wird nehmen, inklusive Picknickdecke, und das würde parat machen an dem Teich für uns, dass ich einen Heiratsantrag machen kann. Dann ist der Tag gekommen, gell? Ich war relativ nervös, gebe ich ehrlich zu. Und ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es genau geschafft habe, hat Dunja gesagt, hey, komm, wir gehen auf einen Spaziergang, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und sie hat nichts erwartet, wirklich nicht, weil es ist wirklich so schnell gekommen, gell, dass sie keine Ahnung hatte, was kommt. Und wir sind dann das Zweite in der Dunkelheit auf einem romantischen Spaziergang. Und ich merke, okay, der Teich kommt immer näher, gell? Und wir kommen um die Ecke und es war stockdunkel. Stockdunkel. Nichts vorbereitet. Mein Herzschlag ist dann kurz mal auf 200 hoch, gell? Und ich habe dann mein Nattel vorgerübelt und wollte probieren, an Boris anzuleiten und fragen, was los ist, wo er ist. Das Ding ist, der Boris war ein notorischer Nicht-Rechnungszahler und der Betreiber hat sein Handy abgestellt, weil er schon so lange nicht die Rechnung gezahlt hat. Habe ich den Boris nicht erreicht und mein ganzer Plan ist irgendwie gerade bach abgegangen, gell? Und mein Versli, das ich mir überlegt habe, das ich dann aufsagen will, oder? Ich meine, hast du dir überlegt, was du sagen willst, gell? Und wollte ich dann bringen und ey, ich war so ab der Rolle, so aus dem Konzept, das Versli vergessen, nicht einmal hergeknündelt, nichts. Einfach so im Schockmoment unter und gefunden, hey, Dunja, willst du mich heiraten? Zumindest in der Dunkelheit, im Nichts. Ich würde sagen, es spricht von Qualität, dass sie ja gesagt hat, oder? Genau. Und so haben wir dann in der Dunkelheit unsere Ringe austauscht und wir sind doch relativ glücklich, Händchen haltend, nachher wieder heimgelaufen und da kommt es mir plötzlich in den Sinn. Gibt es nicht da oben noch jetzt irgendwo nochmal so einen kleinen Minitümpel? Könnte es echt sein, dass der Boris meine Instruktionen falsch verstanden hat? Könnte das wirklich sein? So haben wir nachgefunden, also wir machen schnell einen Abstecher und siehe da, wo wir angekommen sind, die Fackel abgebrannt, die Schwimmkerzen versoffen, die Blumen. Die Blumen waren schon welk, genau. Champagner lauwarm. Aber siehe da, der Boris hat einfach am falschen Ort alles vorbereitet für meinen Hochzeitsantrag. Hey, wir haben den Tag gleich genossen, aber das ist mein sehr persönlicher, eigener Hochzeitsantrag. Genau. Und, ja genau, danke. Merci vielmals. Ihr, vielleicht freut sich jetzt der eine oder andere schon. Ich habe irgendwie gemeint, heute sei Karfreitag. Und sollte man an Karfreitag eigentlich nicht über etwas anderes reden, als über Hochzeitsanträge? Ist das irgendjemandem so durch den Kopf gegangen, die Frage? Ja, genau. Ist irgendwie geil. Das passt irgendwie ja nicht, oder? Zu Karfreitag. Wir haben ja in der Bibelschule gelernt, wir haben ein Fach gehabt, das hat Preaching geheißen, wo wir gelernt haben, wie man gut predigen soll, was man machen soll, was man nicht machen soll. Und etwas von dem, was sie uns dort ziemlich am Anfang beigebracht haben, ist, du am Anfang von deiner Predigt eine Geschichte erzählen. Weil Geschichte erzählen, dass du die Leute aktivieren. Wenn sie lustig ist, dann lachen sie noch ein bisschen und dann sind sie dabei. Ihr habt sehr brav gelacht, danke vielmals. Und die einen von euch, die verheiratet sind oder kürzlich auch einen Hochzeitsantrag gemacht haben, ich bin mir sicher, ihr habt über euren eigenen Hochzeitsantrag nachgedacht, habt ihr nicht? Wer hat sich an den eigenen gedacht? Ja, komm, jetzt sind ehrlich. Ja, gesehen, du siehst. Und das machen die Geschichten. Es aktiviert die Leute. Es bringt Leute zum Nachdenken, es führt sie auf eine Art an ein Thema dran an, wo man nachher etwas darüber predigen will. Und das funktioniert viel besser, wenn man eine Geschichte erzählt am Anfang. Das baut eine Verbindung auf. So haben wir es gelernt. Jetzt natürlich sollte die Geschichte ja irgendetwas mit dem Thema zu tun haben, oder? Kannst du nicht irgendeine Geschichte erzählen? Kannst du sagen, so, das war mein Heiratsantrag, jetzt zu Karfreitag, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das passt ja nicht, oder? Das muss ja irgendwie einen Zusammenhang haben. Und vielleicht haben die einen oder anderen sich schon gefragt, wo genau ist bitteschön der Zusammenhang zwischen einem Hochzeitsantrag und Karfreitag? Wo ist da der Zusammenhang? Die Antwort ist, das hat sehr viel miteinander zu tun. Es hat sehr viel miteinander zu tun. Und ich möchte euch das näher bringen, euch erklären, was Karfreitag mit einem Hochzeitsantrag gemeinsam hat. Weil es ist nämlich ein wunderschönes Bild, das dort gebraucht wird. Aber um das zu verstehen, dass wir verstehen, wieso dass an Karfreitag über einen Hochzeitsantrag predigt wird, muss ich euch das Ritual von einem Hochzeitsantrag zur Zeit von Jesus ein bisschen näher bringen. Ich muss euch erzählen, wie ein Hochzeitsantrag so gelaufen ist zur Zeit von Jesus, wie das funktioniert hat. Und ich bin mir sicher, wenn wir das miteinander anschauen werden, werdet ihr nach und nach begreifen und sehen, um was es eigentlich geht in dieser heutigen Predigt. Okay, kommen wir mal so 2000 Jahre zurück zur Zeit von Jesus. In einem normalen Dorf hat es den Matthäus gegeben. Der Matthäus wird so um die 17 gewesen, als er die Judith erspäht. Judith wird so im Alter zwischen 12 und 14 gewesen. Das ist heiratsfähiges Alter. Männer haben im Alter zwischen 16 und 18 normalerweise geheiratet, Frauen 12 und 14 dort umeinander. Dann eines Tages kommt das Gespräch am Esstisch auf, du Matthäus, bist du jetzt doch schon 17, wann hast du eigentlich mal vor zu heiraten? Matthäus sagt, ja, ich weiss, es ist langsam Zeit für mich, es hat da die Judith, ich habe sie mal am Brunnen gesehen, es ist eine schöne Frau, ich kann mir das vorstellen, dass das funktioniert. Dann wird das Arrangement in Gang gesetzt, die Eltern von Brut und Bräutigam fangen miteinander an diskutieren und schauen, ob das irgendwie würde stimmen und wenn die einverstanden sind, dann kommt es zum Hochzeitsantrag. Und das sieht so aus, der Matthäus wird einen Kelch nehmen. Er wird den Kelch mit Wein füllen. Und er wird mit dem Kelch zum Haus von der Judith gehen. Klopft an die Tür und wenn Judith vor ihm steht, bietet er ihr einen Kelch mit Wein an. Und er wird etwas sagen, so à la in der Richtung von, das ist mein Blut, das ich dir anbiete als Bund. möchtest du mit mir den Bund von der Ehe eingehen? Er bietet dir einen Kelch mit Wein an, als ein Symbol vom Ehebund. Und jetzt hat Judith die Wahl, sie hat wirklich die Wahl, sie kann sich entscheiden und es ist okay, wenn sie den Kelch ablehnt. Aber wenn sie den Kelch nimmt und einen Schluck daraus nimmt, dann symbolisiert das einen Bund. In dem Moment, wo Judith den Kelch annimmt und einen Schluck Wein aus dem Kelch trinkt, sind Matthäus und Judith offiziell verlobt. Das ist ein Bund, das hat Bundesstatus, eine Verlobung. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Oder Verlobung hat irgendwie keinen richtig offiziellen Status, das ist irgendwie noch nicht so richtig ernsthaft. In der Zeit von Jesus war Verlobung ein zwingend verbindlicher Bund, der automatisch und immer hat müssen zu einer Ehe führen. Und es sind gewisse Sachen in Gang gesetzt worden, in dem Moment, wo zwei Menschen sich verlobt haben. Nämlich, der Matthäus hat jetzt einen Job gehabt. Der Matthäus hat jetzt nämlich von der Judith weggehen und ab der Verlobung bis zu dem Tag der Hochzeit dürfen sich die zwei nicht mehr sehen. Der Matthäus hat jetzt einen Job, er muss noch einmal hergehen und eine Wohnung, ein Haus, eine Unterkunft vorbereiten. Für sich und seine zukünftige Frau, für Judith. Sein Job ist es, noch einmal herzugehen und eine Unterkunft zu vorbereiten. Das ist relativ klar reglementiert, wie der Ablauf vor sich zu gehen hat. Der Matthäus soll nicht länger als ein Jahr sich Zeit nehmen, um die Unterkunft herzustellen. Wenn er länger als ein Jahr hat, dann bekommt er Bussen, wird er büßt. Das ist im Talmud festgelegt, wie das Ritual vor sich zu gehen hat. Weil man nicht wollte, dass die Verlobungszeit länger als ein Jahr gehen soll. Darum hat man gesagt, ein Jahr hat er Zeit, um eine Wohnung zu bauen. Wenn er länger hat, dann geht sein Geld, dann wird es teuer für ihn. Dann soll er sich ein bisschen vorwärts machen und schauen, dass das zustande kommt. Der Bräutigams Vater ist der entscheidet, wenn das Haus genug gut ist. Also Matthäus, sein Vater, hat dann gesagt, okay, jetzt ist gut, jetzt stimmt es. Jetzt darfst du gehen und deine Brut abholen. Die Brut in dieser Zwischenzeit, in dieser Wartenszeit, seit dem Antrag und der Hochzeit, sie hat auch einen Job gehabt. Im Talmud wird festgelegt, das ist das Regelbuch der Juden. Du musst dir vorstellen, das ist Schweiz ZGBOR, oder? Obligationenrecht und das Zivilgesetzbuch, der Talmud, wo festgelegt ist, wie Sachen sollen laufen. Da drin ist festgelegt, dass sich die Braut in dieser Zeit, in dieser Wartenszeit, soll heiligen. Ihr Job ist, sich zu heiligen und vorzubereiten auf ihren Bräutigam, der eines Tages wieder wird kommen und sie abholen. Sie hat keine Ahnung, wann der Tag genau ist. Es ist dann, wenn der Vater findet, jetzt ist es genug gut. Dann macht sich der Bräutigam auf den Weg, holt seine Braut und bringt sie in ein neues Zuhause. Und in dieser Zeit des Wartens soll sie sich darauf vorbereiten, mental und gedanklich, im Gebet und mit Jahwe, soll sie sich ausrichten auf ihren neuen Status als Braut. Es ist genannt eine Zeit der Heiligung, die Wartenszeit. Okay, wir alle wissen, die Brüte sind ja nicht gratis, oder? Das ist etwas, was sich nicht geändert hat über die Jahre, gell? Dazumal schon ist ein Brutpreis gefordert worden. Wenn der Matthäus den Antrag gemacht hat, das Nächste, was er gemacht hat, ist ein Brutpreis zu zahlen. Das ist Cash geflossen für die Brut. Als wir uns ein Kleid für Dunja gekauft haben, das Hochzeitskleid, das hat sich für mich sehr ähnlich wie ein Brutpreis angefühlt, gell? Und alle Verheirateten wissen, hey, die Brut, die kommen einfach nicht gratis, gell? Das hat sich nicht geändert. Es ist ein Brutpreis gezahlt worden. Und zudem auf den Brutpreis darauf wird der Matthäus der Judith Geschenk überreicht haben. Und die Geschenke, die haben einen spezifischen Zweck, die sollen nämlich Judith in dem Zeitraum vom Warten daran erinnern, dass der Matthäus einen Antrag gemacht hat und dass das gilt. Dass das nicht irgendwie ein Judi-Hui-Moment war, wo er mal eine Frage gestellt hat, sondern dass das eine ernsthafte Absicht ist. Und immer wenn Judith in dieser Zeit vom Warten nicht ganz sicher ist, ja, kommt der Matthäus irgendeinmal wieder, meint er es ernst, das Jahr ist durch, jetzt wird es teuer, kommt er wirklich noch? Dann hat sie die Brut geschenkt und die sind kostbar, das sind wertvolle Sachen gewesen, wo sie wieder führen kann, wo sie anschauen kann und sich daran erinnern, an den Moment, wo der Antrag war und dass ihre Bräutigam eines Tages ganz sicher wieder wird kommen, sie wird abholen und in ein neues Zuhause führen. Das ist das Brutgeschenk. So kommt dann eines Tages der Matthäus wieder ins Dorf und überrascht Judith und nimmt sie mit in ein neues Zuhause. Und wenn sie in dem neuen Zuhause ankommen, dann gibt es eine riesige Party. Nicht so wie bei uns, gell? Ich meine, wir haben dann nach einem Abend dann genug gehabt an der Hochzeit. Dort ist eine Party, das geht zwei Wochen, oder? Ich meine, das musst du feiern. Und genau das ist das Bild von einer Hochzeit. Der Bräutigam kommt, holt seine Brut ab. In einer feierlichen Prozession gehen sie in eine neue Heimat und dann findet zuerst mal ein Riesenfest statt. Ein Hochzeitsmahl, das mindestens 2 Wochen lang geht. Eine Riesenparty. Und das ist das Ritual von der Hochzeit und vom Heiratsantrag. Wer von euch hat schon ein paar Parallelen festgestellt? Wem hat es schon gedämmert, wieso dass wir heute über Hochzeitsanträge reden, an Karfreitag? Ja, ist gut, ist gut. Ich möchte nämlich erklären, Schritt für Schritt, was das bedeutet, das Ritual vom Hochzeitsantrag. In der Woche, wo Jesus gewusst hat, es ist soweit und ich werde jetzt dann am Kreuz sterben, Karfreitag war um die Ecke, hat es das berühmte Mahl gegeben, wo er mit seinen Jüngern in einen Raum gegangen ist, ihr habt es schon gesehen, als Erinnerung in dem Film am Anfang vom Gottesdienst, der gelaufen ist. Und er ist mit seinen Jüngern um einen Tisch gehockt und an dem Tisch haben sie Passamal gefeiert. Jetzt beim Passamal, müsst ihr wissen, hat es nicht nur einen Kelch gehabt mit Wein, sondern es hat, jede Person hat 4 Kelche mit Wein vor sich stehen an einem Passamal. Es gibt 4 Kelche von Wein in dem Ritual vom Passamal. Wir haben gefunden, Sabrina macht das nächstes Jahr mit uns am, wann ist es gerade, am Donnerstag? Genau, am Donnerstag vor Karfreitag machen wir miteinander ein Passamal, hat sie schon gesagt. Sie organisiert es, ihr seid alle eingeladen. Genau. Einfach, um das Ritual mal einmal zu erleben. Genau, weil das ist nämlich sehr klarer Ablauf gewesen. Genau gleich wie bei einer Verlobung. Sehr ritualisiert, klar gewesen, wenn was kommt. Und jetzt kommt plötzlich der Moment in dem Passamal, wo sie beim 4. Kelch ankommen. Und dann steht Folgendes in der Bibel, im Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Jesus nimmt seinen Kelch mit Wein und sagt zu seinen Jüngern, das ist mein Blut, wo vergossen worden ist, für einen neuen Bund zwischen Gott und Menschen. Und die Jünger werden sofort automatisch an einen Bräutigam gedacht haben, der einen Heiratsantrag macht, der seine Braut, seine Auserwählte einlädt in einen neuen Bund. Und das wird besiegelt mit einem Becher voll Wein. Und er reicht seinen Jüngern den Kelch mit dem Wein. Und die Jünger nehmen den Kelch und trinken einen Schluck daraus. Es ist ein Verlobungsritual, das Abendmahl. Es ist ein Antrag von Jesus an uns. Wir sind seine Auserwählte, wenn du so willst. Wie ein Bräutigam eine Frau fragt, mit meinem Blut lade ich dich in einen neuen Bund ein. So hat Jesus im Abendmahl einen neuen Bund in Kraft gesetzt. Wo ist wie ein Ehevertrag. Dann gibt es ja noch das Brot. Ein Vers vorher, im Vers 19. Lesen wir, dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Jetzt eines mehr. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr am Donnerstag, wenn wir das werden miteinander feiern. Pass einmal. Das Brot war nicht irgendein Brot, das Jesus da genommen hat, sondern es war ein spezielles Brot. Es hat nämlich in dem Passamal ein Ritual gegeben, dass am Anfang von dem Essen nimmst du die ungesäuerte Leibbrot und du brichst in einem Stück Brot brichst du den Mittelteil raus. Der Mittelteil von dem Brot, das hat einen Namen, das heisst Afikoman, das Brot. Das hat einen Namen. Und das Afikoman wird genommen und in eine Serviette eingewickelt und die Serviette wird irgendwo im Haus versteckt. Und am Ende von dem Essen werden nachher Kinder losgeschickt, um das Brot zu suchen. Und das Kind, das findet, das Brot, und wieder zurückbringt, das bekommt dann eine süße Belohnung. Vielleicht tun wir jetzt den einen oder anderen, wieso genau wir eigentlich Osternäschchen verstecken, den Ostern, gell? Das ist eine Adaption von dem Afikoman, von dem Brot, das versteckt wird am Anfang vom Essen und am Ende wieder gefunden wird. Und es ist nachher so, dass ganz am Schluss von dem Essen wird das Afikoman genommen, wird in Stück gebrochen und jeder an dem Tisch bekommt ein Stückchen Brot. Und es ist die Idee, dass das Letzte ist, was man isst. Das Letzte auf der Zunge. Mit dem Geschmack von dem Brot auf dem Maul geht man dann ins Bett. Die Symbolik hinter dem Brot. Wieso, dass das so gemacht wird? Ein paar Juden werden sagen, ja, das ist eine Kinderbeschäftigungstherapie, gell? So kannst du Kinder ein Essen lang beschäftigen behalten. Oder kannst immer sagen, ja, denke das Affi, komm mal, ich könnte es dann noch suchen, oder? Dass die Kinder dabei bleiben und dass nachher am Schluss vom Essen kannst du sie losschicken und sie suchen. Und dann sind sie so ein Deal, gell, oder? Du bekommst etwas Süßes, wenn sie während dem Essen brav sind und zuhören. Das ist nicht die ganze Bedeutung, sondern die Bedeutung von dem Affi, komm mal, ist, das ist wie der Messias. Der ist jetzt noch versteckt, wir sehen ihn noch nicht. Der Retter, der eines Tages wird kommen und uns alle raus erretten. Das ist wie das Affe gekommen. Wir verstecken ihn, verstecken, es sieht ihn noch niemand. Aber es wird der Moment kommen, am Ende der Zeit, wo der Messias auspackt und offensichtlich für alle wird sein. Und es war die Idee an dem Passamal, wenn du die Befreiung aus der Sklaverei feierst, dass du mit dem Geschmack vom Messias, mit dieser Erwartung, mit dieser Hoffnung, dass eines Tages der Messias wiederkommt, ins Bett gehst. Du sollst als Jude mit dieser Hoffnung und Erwartung ins Bett gehen. Jetzt kommt Jesus, nimmt das Afikoman am Ende vom Passamal und sagt, das ist mein Lieb. Das ist mein Lieb, Jünger. Er macht ein Statement. Liebe Leute, das bin ich. Ich bin der Messias. Das ist mein Lieb, auf den ihr gewartet habt und den ihr alle Jahre wieder gefeiert habt, euch daran erinnert habt, darauf gehofft habt, ist jetzt erfüllt. Das ist mein Lieb. Ich breche ihn, ich verteile es an euch. Nehmt es und esst es. Der Messias ist da. Also das Abendmahl ist eigentlich ein Heiratsantrag, eine Einladung in einen Bund mit Jesus. Dort hört die Symbolik aber noch nicht auf mit dem Abendmahl. Jesus sagt im Johannes 14, Vers 2, und das ist sein Gespräch, wie es der Johannes wiedergibt, in dieser Woche von Karfreitag und von Ostern, in dieser Osterwoche, wie er seinen Jüngern nochmal her sitzt mit seinen Jüngern und ihnen alles erklärt. So quasi, okay, jetzt passiert dann gerade alles und ich erkläre euch jetzt nochmal alles, wie es genau muss sein. Sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes: Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Der Bräutigam hat einen Antrag gemacht und jetzt geht er logischerweise und bereitet eine neue Wohnung vor. Ein besseres Zuhause für dich und mich. Wo wir eines Tages mal dürfen hergehen und drin wohnen. Und der Vater sagt, wenn es genug gut ist. Die Brutgeschenke, die Erinnerung an den Vertrag, an den Bund, der geschlossen worden ist. Im gleichen Kapitel, ein bisschen später, sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern: Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. 10 Vers später macht Jesus nochmal ganz klar, was er meint mit dem Helfer, der da soll kommen. Der Heilige Geist, der euch den Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, Er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Ein bisschen später nennt der Paulus den Heiligen Geist oder den Effekt vom Heiligen Geist die Geistesgabe. Das Geschenk vom Bräutigam an die Braut, dass sie sich ja daran erinnert, dass er zurückkommt. Dass das nicht irgendwie ein Judi-Hui-Moment war, sondern dass er es ernst meint mit dem Bund. Der soll uns daran erinnern, das Geschenk an die Wiederkunft vom Bräutigam. Das sind Geistesgaben. Darum haben wir unter anderem den Heiligen Geist, auf das wir immer und immer wieder daran erinnert werden, an wer Jesus ist und dass der Bund eines Tages seine Erfüllung wird finden. Was macht die Braut in der Zeit vom Warten? Sie heiligt sich. Sie macht sich parat auf die Wiederkunft vom Bräutigam. Im Epheser 5, Vers 27 steht Folgendes. So sorgt er selbst dafür, das ist Jesus, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Die schöne und makellose Braut, liebe Leute, das sind wir. Schau mal links und rechts und sag, schöne, makellose Braut. Genau. Genau. Ein bisschen unangenehm für alle Männer, die das jetzt gehört haben, oder? Ich muss sagen, ich finde das nur fair, weil in der Bibel werden die Frauen Priester genannt. Dann ist es okay, wenn wir Brüder sind. Ist okay? Gell? Frauen sind Priester, Männer sind Brüder, so ist das halt in der Bibel. Gell? Aber die Symbolik da drin ist genau die vom Heiratsantrag. Der Bräutigam ist gegangen und er bereitet etwas vor für uns, wo unsere Vorstellung und wildesten Träume jemals, wir können das nicht fassen, wie das neue daheim wird sein. Wir vertrauen darauf, dass die 2000 Jahre Vorbereitung gut investierte Zeit ist und dass das wirklich ein geniales neues daheim wird sein für uns. Und in dieser Zwischenzeit sind wir die Gemeinde, seine auserwählte Braut, die sich heiligen soll in dieser Zeit, in dieser Erwartung, auf die Wiederkunft vom Bräutigam. Das sind wir. Das ist da, wo wir im Moment stehen, in dieser ganzen Verlobungsgeschichte drin. Wir sollen uns heiligen, auf dass wir in dem Moment, wenn der Bräutigam unerwartet irgendeinmal mal wieder wird kommen und uns mitnehmen in eine neue Heimat, dann sollen wir sein wie eine Braut, die rein und makellos ist, die vor ihm steht und würdig ist, dem Bräutigam. Das ist unser Job. Wir sollen uns heiligen und vorbereiten auf die Wiederkunft vom Bräutigam. Dann, was fehlt noch? Das grosse Fest, oder? Das wird beschrieben in der Offenbarung 19, Vers 6 bis 8. Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht, hoffentlich. In reines, strahlendes, weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Und jetzt findet die schöne, riesige Party statt. Vom Bräutigam und der Braut, die zusammengeführt werden und in Ewigkeit das Hochzeitsmahl werden feiern. An dem neuen Ort, den er vorbereitet hat für uns, findet jetzt die Wiederkunft, die Zusammenkunft, das Fest statt. Von der Braut und Jesus. Okay. Jesus und der Hochzeitsantrag. Am Abendmahl macht er einen Antrag und fragt seine Jünger, ob sie nicht möchten, mit ihm einen Bund eingehen. So wie ein Bräutigam mit einer Braut den Bund eingeht. Dann ist er gegangen und bereitet eine neue Zukunft vor für uns. Als Erinnerung hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Wo sind wie die Geschenke, die uns immer wieder daran erinnern sollen, dass der Moment wird kommen. Denn eines Tages wird er wiederkommen und uns mitnehmen. Und wir werden das Fest feiern, bis in alle Ewigkeit. Was fehlt noch? Über was haben wir jetzt noch nicht geredet, in dem ganzen Ritual vom Hochzeitsantrag bis zum Moment der Ehe? Über was haben wir noch nicht geredet? Brüder sind nicht gratis. Wir haben noch nicht über den Brutpreis geredet. Wir haben noch nicht darüber geredet, was es dann Jesus genau gekostet hat, dass er seine auserwählte Braut für sich darf haben. Und so wie Brüder nicht gratis sind, sind auch wir nicht gratis gewesen für Jesus. Wir sehen nachdem, dass Jesus den Antrag gemacht hat und seine Jünger eingeladen hat in einen Bund, ist er gegangen und hat den Brutpreis gezahlt. Timotheus beschreibt das so. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld, als Brutpreis hingegeben um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Weil verstehst du und ich, wir sind eigentlich schon vergeben. Wir gehören in das Reich der Welt, wo auch das Reich vom Bösen genannt wird. Wir haben eigentlich schon einen Herr. Wir sind schon vergeben. Und Jesus kommt und wählt uns aus. Er sagt, ich will dich haben in meinem neuen Bund. Ich will eine Zukunft mit dir. Ich möchte dich eines Tages ganz und gar für mich allein. So sehr liebe ich dich. Und ich weiss, du bist nicht gratis. Und ich gehe jetzt und ich zahle den Preis, den du kostest. Und er ist gegangen und hat sein Leben gelassen am Kreuz. Hat sich ans Kreuz nageln und ist gestorben als Preis für dich und mich. Weißt du, es waren nicht Nägel, die Jesus an dem Kreuz gehalten haben an diesem Tag. Es waren nicht Nägel, die ihn dort festgehalten haben. Sondern es war einzig und allein Liebe, die ihn am Kreuz gehalten hat. Eine Liebe, wie sein Bräutigam für seine zukünftige, auserwählte Brut empfindet. Keine Emotionen, die irgendwie in dem Moment gerade sich so schön romantisch angefühlt haben, sondern eine tiefe, wahre Liebe. Wie das in einem Ehebund soll sein. Aus Liebe ist Jesus am Kreuz geblieben. Und hat es zugelassen, dass er stirbt. Keine Macht und keine Kraft auf dieser Welt hätte das je können erzwingen. Jesus hat sich freiwillig entschieden, den Preis zu zahlen, der hat gezahlt werden musste. Auf das du und ich dürfen rausgerissen werden aus dieser Herrschaft vom Bösen. Und dass wir eines Tages dürfen in eine Zukunft laufen, die so viel besser ist als alles, was wir uns je vorstellen können. Wenn ich fertig bin mit der Predigt, werden wir ein Lied zusammen singen. Das Lied heisst «Oh, praise the name». Und in diesem Lied geht es eigentlich um die Geschichte von Karfreitag bis Ostern, bis zu dem Moment, wo das Hochzeitsmahl wird stattfinden im Himmel. Und es gibt die dritte Strophe in diesem Lied. Und wir werden dort singen in diesem Lied auch, «Then on the third, at break of dawn, am dritten Tag, bei Sonnenaufgang, the Son of Heaven rose again. Der Himmelssohn ist auferstanden. Amen.» Und dann die geniale Frage. Oh, trampled death, where is your sting? Vertrampelter Tod, wo ist dein Stachel? The angels roar for Christ, the King. Die Engel jubilieren für Christus, der König. Und das werden wir miteinander singen, eine Deklaration. Weil versteht ihr, unser Bräutigam, der, der uns auserwählt hat und den Preis gezahlt hat, ist nicht tot. Der ist nicht gestorben und tot geblieben, sondern unser Bräutigam ist auferstanden am dritten Tag. Und das ist die Schönheit von Karfreitag. Einerseits ja, mit einem traurigen Auge, gell? Aber auch mit einem lachenden. Weil wir sehen durchs Kreuz auf Ostern hin, zu dem Moment, wo Jesus wieder auferstanden ist, wo unser Bräutigam wieder lebendig geworden ist. Und ich wünsche mir, ich möchte gerne, dass wenn wir das Lied singen, dass in dieser dritten Strophe mit dieser Freude Ausdruck verleihen. Könnt ihr das? Wenn wir das singen, hey, jubelt dem König zu. Jubelt dem König zu, dem auferstandenen Jesus, der den Tod nicht halten konnte. Nein, er hat den Tod kaputt gemacht. Der Stachel vom Tod hat keine Kraft mehr über uns. Und ich will, dass wir da innen ein Fest steigen. Dass da innen eine Freude zum Ausdruck kommt. Dass wir klatschen, jubeln, singen, tanzen für unseren auferstandenen Christus, der König. Also wenn du Jesus schon kennst, was ist dein Job in dieser Zeit, im Warten, bis dein Bräutigam wiederkommt? Heiligung. Du sollst dich heiligen. Du sollst dich ausrichten auf deinen zukünftigen Bräutigam. Also mach das. Wenn du jetzt Jesus noch nicht kennst, vielleicht kennst du ihn, aber du hast noch nie Ja gesagt zu dieser Einladung, möchte ich dich jetzt fragen, stellvertretend für Jesus, Möchtest du den Becher aus meiner Hand nehmen? Das Blut, das ich vergossen habe für dich. Und möchtest du den Bund mit mir eingehen? Weil, verstehst du, ich habe den Preis gezahlt, gern für dich. Gern. Ich habe dich rausgelöst. Aus dieser Herrschaft vom Bösen. Und ich werde dich eines Tages abholen in eine Zukunft, die besser ist als alles, was du dir je könntest vorstellen. Und ich möchte dich fragen, stellvertretend für Jesus, wenn du noch nie Ja gesagt hast zu dieser Einladung, möchtest du dir das Angebot annehmen? Verstehst du, ist ein liebevoller Vater im Himmel, der nichts Dringenderes möchte, als dich für sich haben, ganz. Das Problem ist einfach, wir haben uns gegen den Willen vom Vater entschieden. Wir haben immer wieder mal gemeint, wir wissen es besser. Die Bibel nennt das Sünde. Das ist eine trennende Kraft. Das ist es, was uns in die Herrschaft vom Bösen Labigala hat. Unsere Rebellion gegen den Vater. Und der Vater hat das gesehen, das hat sein Herz kaputt gemacht. Dass seine geliebte Schöpfung getrennt ist von ihm. Und so hat er die einzige Lösung in Kraft gesetzt, die ihm in den Sinn kam. Er hat Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, auf die Welt geschickt. Auf das er ans Kreuz geht und stirbt für all das, was wir falsch gemacht haben, was uns trennt von dieser Liebe vom Vater. All unsere Schuld ist auf ihn gelegt worden und ist gestorben an diesem Kreuz. Und die Frage, wo jetzt im Raum steht, ist, willst du das annehmen? Wenn du noch nie in deinem Leben die Entscheidung getroffen hast, jetzt ist der Moment, um die Entscheidung zu treffen. Wir werden nachher miteinander Abendmahl nehmen und du darfst den Kelch entgegennehmen, wie ein Bruder das würde machen und daraus trinken und Ja sagen zu dem neuen Bund. So möchte ich dich fragen, wenn es irgendjemand gibt, der die Entscheidung noch nie getroffen hat, möchtest du das annehmen, dann heb einfach schnell deine Hand auf als Zeichen, dass du das machen willst. Dass ich das sehe und das soll gelten für dich als Zeichen, dass du den Bund angenommen hast. Wir haben ein Team von Leuten, die bereit sind, um nachher auf dich zuzukommen. Sie möchten gerne mal mit dir reden, das nochmal erklären. Wir haben ein Geschenk für dich bereit, eine Bibel, die wir dir möchten übergeben. Und du darfst nachher feierlich ein Abendmahl feiern und Ja sagen zu dieser Vergebung.